Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern vom Dienstag, dem 16. April 2013. Heute mit folgenden Themen. Nein zum Gipfel der Ausbeuter. Breite Proteste gegen den Rohstoffgipfel am Genfersee. Verkehrte Welt. Die weltweiten Rüstungsausgaben sinken und die Schweiz rüstet auf. Und?
Wenn ich einem Bernhardinerhund sage, er soll die seine Würste bewachen, das geht einfach nicht. Er wird sie irgendwann fressen.
Sagt Ex-Skirennfahrerin Corinne Schmidhauser und fordert, der globale Kampf gegen Doping muss unabhängiger werden. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Jedem 40. Schweizer Rekruten darf keine Waffe anvertraut werden. Die letzten 2 Jahre wurden fast 1000 junge Männer für untauglich erklärt, weil sie ein zu hohes Gewaltpotenzial aufweisen. Das geht aus einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat GPK hervor. Der Befund hat die GPK erstaunt und hellhörig gemacht, vor allem weil die obligatorische Sicherheitsprüfung erst vor 2 Jahren eingeführt wurde und man somit nicht wisse, wie viele vorher eingerückte Armeeangehörige ebenfalls für untauglich erklärt werden müssten. Trotzdem verlangt die GPK laut Tagesanzeiger keine Sicherheitsprüfung für alle Armeeangehörigen, das wäre zu aufwendig. Der Schweizer Rohstoffhändler Holcim erntet breite Kritik im Vorfeld der morgigen Generalversammlung in Dübendorf. Actares, die Vereinigung von Aktionärinnen und Aktionären für nachhaltiges Wirtschaften, verlangt eine rasche Lösung im Konflikt mit den illegal beschäftigten Leiharbeitern in Indien. In den Zementwerken von Holcim würden mehr Leiharbeiter als Festangestellte arbeiten. Viele davon seien seit vielen Jahren für den Zementkonzern tätig und müssten eigentlich festangestellt werden. Actares bemängelt, dass Holcim seit der letzten Generalversammlung in dieser Frage kaum etwas getan habe. Auch Multiwatch fordert Holcim im Vorfeld der Generalversammlung dazu auf, die Arbeiterinnen und Gewerkschafterrechte zu respektieren. In Gesprächen und internen Positionspapieren habe sich der Konzern mehrfach zur Einhaltung hoher sozialer Standards, fairen Arbeitsbedingungen und einer nachhaltigen Produktion verpflichtet. Bis heute aber habe sich kaum etwas geändert. Weiter hat die Gewerkschaft Unia zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Holcim-Beschäftigte aus ganz Europa protestieren morgen in Dübendorf gegen den laufenden massiven Stellenabbau. Mehr zum Rohstoffhandel hören Sie später im Rabe Info im Bericht über den Rohstoffgipfel in Lausanne und die Proteste dagegen. 2 Bombenexplosionen während dem Boston-Marathon in den USA haben mindestens 3 Todesopfer gefordert. Über 140 Personen wurden verletzt. Die beiden Bomben explodierten kurz nacheinander in der Nähe der Ziellinie. Laut US-Präsident Barack Obama gibt es noch keine gesicherten Informationen über die Täter. In seiner Erklärung kurz nach der Tat vermied Obama die Ausdrücke Terrorismus oder Terroranschlag. Wie später aus dem Weißen Haus verlautete, behandle man die Vorfälle aber als Terrorismus. Das FBI übernahm die Ermittlungen. Kurz nach den Explosionen an der Laufstrecke gab es eine weitere Explosion in einer Bibliothek. Ob es einen direkten Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Der Boston-Marathon ist der älteste und traditionsreichste Stadtmarathon der Welt mit jährlich mehreren 10.000 Läuferinnen und Läufern. Und noch zum Wetter. Auch morgen Mittwoch und am Donnerstag bleibt es meist sonnig und mild. Donnerstagabend kann es vereinzelt lokale Regenschauer oder Gewitter geben. Freitag und Samstag ist es stark bewölkt mit teils Regen. Bei mäßiger Bise sinken die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. In Lausanne demonstrierten gestern Abend über 1000 Aktivistinnen und Aktivisten. Ihr Protest richtet sich gegen den Global Commodities Summit. Zum zweiten Mal in Folge findet dieser dreitägige Rohstoffgipfel im Lausanner Nobelhotel Beau-Rivage statt. Letztes Jahr blieb es ruhig, dieses Jahr aber stieß das internationale Stelldichein des Rohstoffhandels auf breiten Protest. Philippe Blanc war vor Ort.
Wenn sich Trader, wie die Rohstoffhändler genannt werden, mit Rohstoffkonzernen, Spekulanten und Regierungsvertreter treffen, um über die Ausbeutung der ärmsten Länder dieser Welt zu diskutieren, sei es wichtig zu protestieren. So klang es gestern aus den Megafonen an der Demonstration in Lausanne. Zu den Protesten aufgerufen haben politische Organisationen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Sie kritisieren, dass in der Rohstoffbranche Nahrungsmittelspekulationen, Steuerhinterziehung, miserable Lohn- und Arbeitsbedingungen oder die Enteignung und Vertreibung von Kleinbauern zum Business as usual gehören. Mit an der Demonstration waren auch Aktivistinnen und Aktivisten aus Bern. Die Gruppe treffe sich seit der diesjährigen Tour de Lorraine zum Thema Drecksgeschäfte im Rohstoffhandel. Um etwas an der Situation zu verändern, organisieren sie Informationsveranstaltungen, Aktionen und Demonstrationen. Auf einem der mitgebrachten Transparente steht groß: Rohstoffmultis enteignen. Nina Wieland erklärt:
Wir wollen vor allem, dass halt in den Gebieten, wo Rohstoff abgebaut wird, dass die Leute vor Ort entscheiden können, was mit ihren Rohstoffen geschieht, wie viel abgebaut werden darf und wie. Also dass diese Privatisierung ein Ende nimmt.
Dass Abbau und Handel mit Rohstoffen unter höchst problematischen Bedingungen erfolgt, zeigte vor kurzem auch ein Grundlagenbericht des Bundesrates. Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren zur weltweit wichtigsten Drehscheibe für Rohstoffhandel entwickelt. Aufgrund von Steuervorteilen und dem starken Finanzplatz verlegen auch viele rohstoffabbauende Konzerne ihren Hauptsitz in der Schweiz. Zu den Großen unter den Großen zählt beispielsweise der multinationale Konzern Glencore Xstrata. Die Demo mit den 1000 Aktivistinnen und Aktivisten endete vor dem Hotel Beau-Rivage, wo auch der Kongress stattfindet. Unter starker Polizeipräsenz wurde der Garten vor dem Kongresshotel sofort besetzt. Alvin Ecker ist Aktivist im Kollektiv gegen Rohstoffhandel und hat die Demonstration mitorganisiert. Ist das ein Erfolg aus Sicht der Organisatoren und Organisatorinnen?
Ja, ich denke schon. Wir hatten mit mehreren hundert Teilnehmenden gerechnet. Wie du sagst, waren über 1000 Leute da. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg für eine Demo in Lausanne an einem Montagabend. Insbesondere hatten wir auch Gäste aus dem Süden, aus betroffenen Regionen, die wir doch solidarisch unterstützen konnten, indem sie ihre Forderungen anbringen konnten.
Im Anschluss an die Demonstration wurde der Platz vor dem Nobelhotel Beau-Rivage besetzt. Weshalb diese Besetzung?
Ja, genau. Es wurde spontan beschlossen, die Demonstration quasi zu verlängern in die Nacht hinein. Wir haben uns gedacht, dass wir gerne länger präsent sein möchten, weil ja der Gipfel auch 3 Tage dauert, und haben ja mit mehreren hundert Personen dort den Platz besetzt. Einige Dutzend sind da auch über die ganze Nacht geblieben und haben auch lautstark die Forderungen wiederholt, einige Male.
Wird die Besetzung weiter andauern?
Nein, die Besetzung hat sich heute Morgen aufgelöst.
Was sind die nächsten Schritte der Organisatoren dieser Demonstration, des Widerstands gegen den Rohstoffhandel?
Konkret im Rahmen des Widerstands gegen den Rohstoffhandel wird bereits diesen Mittwoch in Zürich eine weitere Demonstration stattfinden. Da findet ja das Goldforum statt. Und da wird ebenfalls vor dem Hotel, wo das stattfindet, wird eine Demonstration abends stattfinden.
Sagt Alvin Ecker, Aktivist im Kollektiv gegen Rohstoffhandel.
95,6. Rabe Info.
Zum ersten Mal seit 15 Jahren sind die weltweiten Rüstungsausgaben gesunken. 1,75 Billionen US-Dollar haben die Staaten der Welt im letzten Jahr für Rüstungsgüter ausgegeben, so die Zahlen der jüngsten SIPRI-Studie. 1750 Milliarden US-Dollar, eine gigantische Zahl, und doch ist es die kleinste seit dem Ende vom Kalten Krieg. Die großen Militärnationen, die USA und viele europäische Länder, rüsten ab, ganz im Gegensatz zur Schweiz.
Die Schweiz ist natürlich ein kleines Land und hat dadurch auch kleinere Ausgaben. Aber im Vergleich zu unseren Nachbarländern steigt das Budget für die Armee sehr stark an, und das schon mehrere Jahre in Folge,
sagt Nikolai Pravcic, politischer Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA. Vor 2 Jahren betrug das Gesamtbudget für die Verteidigung noch 3,9 Milliarden Franken, letztes Jahr waren es schon 4,4 Milliarden und jetzt sollen es 5 Milliarden Franken werden. Dagegen veranstaltete die XOA gestern eine Protestaktion in der Berner Innenstadt. Mit einem riesigen Sparschwein bewaffnet, marschierte die Gruppe vom Berner Bahnhof vorbei am Verteidigungsdepartement VBS bis vors Bundeshaus. Mit diesem Sparschwein protestierten sie gegen das von Bundesrat und Parlament geplante Sparpaket zugunsten der Armee und dem Kauf neuer Kampfflugzeuge.
In der Sommersession wird das Parlament über dieses CAPG, dieses Sparpaket, befinden. Da sind ganz verschiedene Departemente betroffen. Hochwasserschutz ist eine Sache. AHV sollen jährlich 140 Millionen über mehrere Jahre gespart werden. Dann bei den Wohnbaugenossenschaften, bei der Presseförderung. Es gibt noch viele andere. Also das hat auch mit der Schuldenbremse zu tun, und dadurch, dass auch das Budget der Armee gestiegen ist, werden mehr als 2 Milliarden eingespart.
Das höhere Armeebudget und der Kauf der neuen Gripen-Kampfflugzeuge haben im Parlament derzeit einen schweren Stand. National- und Ständerat haben dem Kauf zwar grundsätzlich zugestimmt, der Ständerat hat aber das Geld nicht freigegeben und der Nationalrat hat das Geschäft vertagt, bis die offenen Fragen zu den finanziellen Risiken geklärt sind. Vorerst ist das Projekt also auf Eis gelegt. Kein Grund für die Kampfflugzeuggegner von der XOA, nun zurückzulehnen, meint Nikolai Pravcic.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden voraussichtlich früher oder später diesem Kampfjetkauf zustimmen. Wir werden aber dafür sorgen, dass das Volk das letzte Wort hat. Und dann wird es sicherlich sehr schwierig, dass dieser Kampfjet angenommen wird, weil viele Leute der Überzeugung sind, dass wir diese Milliarden für gescheitere Dinge nützen können.
Für Bildung zum Beispiel oder die marode AHV. Zeitgleich mit der XOA veranstalteten gestern andere friedenspolitische Organisationen in über 3 Dutzend Ländern ähnliche Protestaktionen. Anlass war die Veröffentlichung der weltweiten Militärausgaben 2012 durch das renommierte Friedensforschungsinstitut SIPRI in Schweden. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges verzeichnete das Institut einen Rückgang. Die leeren Staatskassen in den europäischen Ländern und den USA machen sich bemerkbar, so Nikolai Pravcic von der XOA.
Der Rückgang, der ist sicherlich auf die Krise zurückzuführen, aber man muss sich bewusst sein, dass die Ausgaben auf einem sehr hohen Niveau verharren. Vor etwa 10 Jahren waren die Ausgaben fast halb so hoch wie heute, trotz Krise auf einem sehr hohen Niveau, aber eben sie verharren.
Mit 0,5% ist der weltweite Rückgang tatsächlich sehr gering. Trotzdem kann man laut den SIPRI-Experten von einer momentanen Trendwende sprechen, denn im letzten Jahrzehnt nahmen die Rüstungsausgaben kontinuierlich massiv zu. Nach wie vor sind für über die Hälfte der Rüstungsausgaben die Staaten vom westlichen Verteidigungsbündnis NATO zuständig. Und doch zeigt sich in der aktuellen SIPRI-Studie noch eine andere Trendwende. Ganz langsam verschiebt sich das militärische Gewicht von den Industrienationen zu den Schwellenländern in Asien. Während die größte Militärmacht USA ihre Ausgaben im letzten Jahr um ganze 6% verringert hat, rüsten China, Russland und der Nahe Osten kräftig auf. Die SIPRI-Studie 2012 zu den weltweiten Rüstungsausgaben gibt's online auf der Homepage vom Friedensforschungsinstitut unter www.sipri.org.
Rabe Info 95,6.
Der Fall Lance Armstrong hallt nach, wenn es um den globalen Kampf gegen Doping geht. Kaum ein Sportler hat es je geschafft, so viel Ruhm und auch Geld zu verdienen wie der amerikanische Radrennfahrer. Und kaum ein Dopingskandal hat die Welt so stark erschüttert wie der Fall Armstrong vor einem Jahr. Seit 5 Jahren kämpft die unabhängige Schweizer Stiftung Anti-Doping gegen den Drogenmissbrauch im Sport. Für sie zeigt der Fall Armstrong auf, wo weltweit Handlungsbedarf besteht. Michael Spahr hat die Hintergründe.
14 Dopingsünder konnte die Schweizer Stiftung Anti-Doping letztes Jahr überführen. Zu den Sündern gehören leichte Fälle wie ein Eishockeyspieler, bei dem Cannabis im Urin gefunden wurde, bis zu schwereren, wie zum Beispiel ein Sportler, der gleich 6 verschiedene verbotene Anabolika intus hatte. Kein Fall aber war letztes Jahr so erschütternd wie der Fall Lance Armstrong. Jahrelang galt er als Radrennfahrer mit übermenschlichen Kräften. Jetzt hat sich gezeigt, dass er ebenso lange heftig gedopt hatte. Die ehemalige Skirennfahrerin Corinne Schmidhauser ist Präsidentin von Anti-Doping Schweiz. Für sie ist klar, dank dem Fall Armstrong gewann das Thema Doping letztes Jahr viel Aufmerksamkeit. Aber glücklich über den Fall ist sie deshalb nicht.
Es ging viel zu lange. Es kann nicht sein, dass man jahrelang einen Athleten feiert und dann x Jahre später kommt heraus, dass er dann doch gedopt ist. Das ist sehr unerfreulich für den Sport, das hilft ihm nicht. Und in diesem Sinne war es halt eben auch ein schütterndes Jahr.
Eine wichtige Problematik hat der Fall Armstrong aufgezeigt. Der Weltradverband UCI hat sich jahrelang vor Lance Armstrong gestellt. Auch andere dopende Radfahrer wurden immer wieder geschützt. Deshalb ist es für Anti-Doping Schweiz wichtig, dass die Organisationen, die gegen Doping kämpfen, unabhängig von den Sportverbänden sind. Das ist weltweit jedoch noch nicht der Fall. Für Corinne Schmidhauser ist genau das höchst problematisch.
Wenn ich einem Bernhardiner Hund sage, er soll die seine Würste bewachen, das geht einfach nicht. Er wird irgendwann fressen. Und im umgekehrten Sinn, die Verbände, die wollen erfolgreiche Athleten, zu Recht. Das ist ihre Hauptaufgabe, ihren Sport auch gegenüber anderen Sportarten zu positionieren. Und in dem Sinne ist es für sie immer schwierig, dann mit Dopingfällen im eigenen Verband umzugehen. Das ist, da habe ich auch Verständnis für diese Verbände. Die können sich nicht selber kontrollieren. Das Beispiel von den Banken zeigt das ja auch. Das geht einfach nicht, sich selber kontrollieren.
In der Schweiz ist die Anti-Doping-Organisation seit 5 Jahren organisatorisch unabhängig. Finanziert wird die Stiftung aber wie schon vorher zum grössten Teil durch Swiss Olympic und das Bundesamt für Sport. Völlig unabhängig agieren kann sie immer noch nicht bei internationalen Sportwettkämpfen. Bei nationalen Sportanlässen hingegen ist sie befugt, Kontrollen durchzuführen. Wie das funktioniert, erklärt Anti-Doping-Geschäftsführer Matthias Kamber.
Das ist alles unangekündigt. Also das ist das Überraschungsmoment. Also wir haben Wettkampfkontrollen und die sind immer nach dem Wettkampf, also nicht vor dem Wettkampf. Also wenn ein Match zum Beispiel aufhört, dann sind unsere Kontrolleure auf dem Platz und picken diese Leute raus, die man bestimmt hat. Oder man geht auch außerhalb der Wettkämpfe in Trainingslager oder zu Athleten nach Hause oder in Schule. Und das ist alles unangekündigt. Denn man weiß heute, dass man sehr schnell den Urin austauschen kann. Wenn man sich ankündigen würde, dann müsste man gar keine Kontrolle machen.
Das wichtigste Mittel, um Dopingsünder zu überführen, sind Urinkontrollen. Seit 3 Jahren werden immer mehr auch Blutkontrollen durchgeführt. Die Reaktionen der überführten Sportler und Sportlerinnen sind sehr unterschiedlich, erzählt Anti-Doping-Geschäftsführer Matthias Kamber.
Einige sagen, ja, wir haben es gemacht, und andere nehmen einen Anwalt und versuchen, Verfahrensmängel zu machen. Das wird dann sehr schwierig, sehr aufwendig. Aber wir bereiten dann diesen Fall vor, so eine Art wie eine Anklagebehörde, und unter breiten dann diese den unabhängigen Disziplinarkampf für Dopingfälle von Swiss Olympic, die entscheidet dann. Und wenn wir nicht einverstanden sind oder die Athleten nicht einverstanden, hat man die Möglichkeit, dann ans oberste Sportschiedsgericht in Lausanne zu appellieren, und das wird dann definitiv entscheiden.
Um Sportler und Sportlerinnen zu sensibilisieren, ist Anti-Doping Schweiz auf verschiedenen Ebenen aktiv. Sie geht in Schulen und ist auf dem Internet präsent. Seit letztem Jahr gibt es eine App für Handys. Damit kann überprüft werden, ob ein Medikament als Dopingmittel gilt oder nicht. Bis zu einem gewissen Grad ist die Arbeit von Anti-Doping aber auch Sisyphus-Arbeit. Sie verbessert ihre Methoden ständig. Gleichzeitig entwickelt sich aber auch das lukrative Dopinggeschäft immer weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, Doping zu bekämpfen. Für Anti-Doping-Präsidentin und Ex-Skirennfahrerin Corinne Schmidhauser würde die Legalisierung zu einem starken Verlust an Glaubwürdigkeit führen.
Der Sport kann nicht damit leben, dass man es freigibt. Weil, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder, wenn ich weiß, dass die mit 20 oder 30, wenn sie noch Sport treiben, dopen müssen, um erfolgreich zu sein, dann stehe ich vehement auf der Bremse, dass sie noch Sport treiben. Und das hätte dann für unsere Volkswirtschaft und für uns alle Auswirkungen, die wir eigentlich nicht wollen.
Für die Stiftung Anti-Doping Schweiz ist klar, sie kämpft weiter, auch wenn sie sich bewusst ist, der Kampf gegen Doping kann kaum je gewonnen werden.
Mehr Infos zur Anti-Doping Schweiz gibt es im Internet unter antidoping.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute Dienstag. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zum Nachhören gibt's das Info auch als Podcast unter rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht eine sonnige Woche. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.